Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Beyond Page Views. Fangen wir mit dem an, mit dem wir immer anfangen, nämlich hier sitzt im Grauen, weil ja der Sommer schon wieder vorbei ist, dummerweise, in Mönchengladbach, Markus Bersch und begrüßt euch. Und wir haben weiterhin dabei
Michael Janssen, ich sitze wie so oft in Köln und auch hier aktuell ein wenig graues Wetter. Und heute mal zu früher Stunde, wir nehmen zum ersten Mal, glaube ich, morgens um 9 Uhr auf. Genau, von hier aus alle Grüße.
Genau, wir nehmen schon morgens um 9 Uhr auf, ging diesmal nicht anders, es ist sowieso, es liegt so ein bisschen am Mai, ne? Der Mai ist irgendwie voller Termine, war schwierig genug irgendwie was zu finden und diesmal mussten wir uns auch zu dritt koordinieren, denn wir haben einen Gast dabei.
Yeah!
Heute mit dabei, obwohl es Zeit ist für die Digital Analytics, Digital Trends Studie von Tracken und normalerweise der Timo Aden hier sitzt, ist es diesmal nicht so. Wir haben dabei heute den Kevin Haag von, und jetzt kommt's, Bounces oder so ähnlich. Und alles andere wird uns der Kevin jetzt kurz selbst verraten. Hallo Kevin.
Ja, hi zusammen. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf bei euch. Ja, mein Name ist Kevin Haag. Ich arbeite bei der Firma Bounteers. Die Firma Bounteers war früher bekannt unter dem Namen Lunametrics. Anfang des Jahres gab es ein Rebranding, wo eben Lunametrics, Infield Digital aus San Francisco, HS2 Solutions aus Chicago und DMAC Media in Kanada zusammen konsolidiert wurden unter einer neuen Firma. Und natürlich möchte man nicht mit 4 separaten Brands fahren und deshalb eben das Rebranding zu Bounteers. Genau. Dieser Name wird oft gebutschert im Deutschen. Ich habe schon alle möglichen Versionen davon gehört, ne? Bounteers, Bounteos. Ein Kunde von uns hat uns auf einer Stage aus Versehen sogar mal Beyoncé genannt. Das war ganz witzig.
Auch schön.
Genau. Ja, freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, den Namen extra mies auszusprechen. Und im Prinzip bist du ja sowas Ähnliches wie ein regelmäßiger Gast gewesen schon, ne? Weil solange es noch den Lunametrics Blog gab, war der eigentlich relativ häufig bei uns in den Fundstücken dabei. Und jetzt nicht mehr. Was ist denn da los? Sind die Google Analytics News, sind den Adobe Analytics News gewichen oder was ist da passiert?
Nein. Eines nach dem anderen. Ne? Momentan sind ja auch viele Konferenzen, das heißt, PR-technisch bereiten wir uns da viel vor. Jetzt heute findet die SMX in London statt, da spricht meine Kollegin Samantha Barnes und ja, so geht es eben sukzessive immer weiter. So die Main Topics sind natürlich schon gecovert draußen, ne? Also wir brauchen jetzt keinen neuen Blog vorschreiben über UTM-Tagging. Ich glaube, das hängt jedem mittlerweile schon ein bisschen zu den Ohren raus. Wer es noch nicht gehört hat, der soll es auf jeden Fall nochmal anschauen, seine Kampagnen ordentlich tracken, genau.
Ja, nee, klar, hast du recht. Aber dazu über UTM-Parameter kann man nicht genug schreiben. Ja, weil es gibt einfach viel zu viele Leute, die davon wenig oder falschen Gebrauch machen. Und es gibt ja den schönen Spruch, alles ist für jeden beim ersten Mal neu, ne? So, unsere Branche hat immer wieder Einsteiger, die lesen dann auch gerne nochmal was Aktuelles über UTM-Parameter. Insofern nichts hier ran. Weil wir haben relativ wenig Fundstücke dieses Mal. Ich glaube, so wenig wie noch nie. Was jetzt nicht heißt, dass wir ruckzuck durch sind, weil wir verschwaden uns ja gerne mal auch bei einem oder anderen Blogpost. Naja, aber es könnte relativ schnell gehen, umso mehr Zeit hätten wir für unser Ding des Monats, wo dann maßgeblich du im Prinzip was zu erzählen hast, weil es wird um Adobe Analytics gehen und da sind weder der Michael noch ich besonders erfahren drin, sagen wir mal, ja, so aus der Routine. Aber macht ja nichts, legen wir los mit den Fundstücken. Ich fange auch an und das erste habe ich schon gespoilert. Es ist die Digital Trends Studie von Tracken, die wir ja in den letzten beiden Jahren hier mehr oder weniger exklusiv vorab begleitet haben. Also ich glaube, bevor man die runterladen konnte, hatten wir sie schon in der Show. Das ist diesmal nicht so, macht aber nichts. Man kann es sich also jetzt runterladen, erfreulicherweise ohne, dass man großartigen Datenstriptease machen muss. Einfach nur klicken und lesen. Und das habe ich auch getan. Habt ihr das auch getan?
Noch nicht.
Gut.
Ich hab reingeschaut erstmal nur so ein bisschen und habe gedacht, können wir mal tiefer drauf eingehen, später mal. Mhm. Ist auf jeden Fall schon wieder da. Was mich gewundert hat, viele Kuchendiagramme.
Ja.
Aber ansonsten. Und auch nur mit irgendwie 10 Segmenten. Aber okay, kann man machen.
Ja, also ich hab so ein, zwei Ausreißer habe ich gefunden halt, wo sich die, ich gucke mal gerne nach Dingen, die sich geändert haben, ne? Weil wenn sich nichts geändert hat, dann ist es ja so wie letztes Jahr und dann haben wir darüber geredet. Und von den ein, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, fällt mir jetzt spontan eins wieder ein, nämlich im hinteren Teil, wo es ja dann um die Conversion-Optimierung geht, also nicht primär halt um Analytics, sag ich mal, sondern eben das Thema Conversion-Optimierung, da war so ein Vorjahresvergleich zum Thema AB-Tests, ne? Oft, selten, gelegentlich nie, wie auch immer.
Ja.
Und da ist eben diese diese erste Spalte, diese eigentlich immer Spalte oder wie immer die hieß, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, die ist gesunken. Das heißt also entweder, dass die Testbereitschaft gesunken ist oder weil der gelegentlich Part da dafür nach oben gegangen ist oder der zweite Balken, dass die Leute gemerkt haben, dass nicht jeder Test sinnvoll ist. Das könnte man jetzt auch so da rein interpretieren. Das ist ja mal schön an so Zahlen, ne? Man kann sich die ja zurecht interpretieren, wie man es gerade möchte. Also entweder ist der Markt reifer geworden oder desillusioniert, ich weiß es nicht. Das wäre ein besseres Schlusswort gewesen, glaube ich. Ne?
das kann sein.
So. Ja, dann würde ich sagen, springen wir gleich, ohne das jetzt noch weiter zu vertiefen. Wie du schon gesagt hast, wir reden vielleicht auch nochmal über Details.
Ja, obwohl eins hätte ich noch aus der Studie.
Ja.
Und zwar die Priorisierung der Themen für 2019. Der Neueinstieg, das fand ich interessant. Der Neueinstieg sind nämlich KPIs. Wo ich mir denke, ein alter Bekannter, zack, ist jetzt, war bisher nicht vorhanden, war nicht aufgenommen und jetzt auf Platz 1 sozusagen eingestiegen, Neueinsteiger. Wir haben jetzt Key Performance Indicators.
Ja.
Krass, ne?
Nee, es wird ja auch zum Thema, ne? Also jetzt machen ja demnächst sowieso nur noch Algorithmen die Analysen, dann will man wenigstens die KPIs noch verstehen. Ne?
Genau.
Gut.
Okidoki.
Wo wir von Zukunft reden.
Genau, Zukunft. Die Google Marketing Live war eigentlich eine Veranstaltung, wo Markus immer zuschaut, dachte ich.
Ja.
Der immer live vor seinem Rechner sitzt und nachverfolgt, was denn so bei Google alles Neues ist. Cardinal Pass hat auf dem Blog dazu was veröffentlicht, was das Wichtigste ist. Und natürlich sind auch die ganzen Sessions, alle Aufzeichnungen sind online. Es war, glaube ich, fast nur Google Ads. Und kurz Data Studio, kurze Visualisierung drin. Also für mich nicht so richtig spannend. Ich hätte gedacht, dass Markus da ordentlich reinguckt.
Ja, also ich habe davon erfahren, dass das schon stattgefunden hat, als es schon stattgefunden hatte, habe dann auch nur eine Zusammenfassung gesehen. Die Leute waren relativ enttäuscht von dem, was da so im Bereich Webanalyse wohl gewesen ist, weil es halt nicht so die Knaller gegeben hat. Mehr weiß ich dazu gar nicht, ich habe es nämlich selber noch nicht gesehen. Aber wenn ihr es euch denn anschauen wollt, gibt's hier die angesprochenen Links in den Shownotes.
Ja, ich frage mich gerade, wo das geleakt wurde, dass Attribution jetzt ins normale Analytics reinkommt. War das da oder wo haben die das veröffentlicht?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Weil letztens irgendwie vor einer Woche oder so, vor 10 Tagen hieß es ja, dass Attribution ins normale Analytics reinkommt und gar nicht als gesondertes Produkt ist.
Aber. Ja, vielleicht das, was übrig geblieben ist. Ne? Also früher hieß es ja sowieso mal, dass Attribution das Produkt sein sollte, was uns diese unterschiedlichen Attributionsbrocken, die wir so in Ads oder damals noch AdWords und in Analytics und so weiter haben, dass uns das alles schön vereinheitlicht wird. Und das ganze Thema ist natürlich beschossen worden wie Schwein halt von der DSGVO und auch jetzt irgendwie von ITP und es wird alles nicht einfacher. Und ich kann mich an so einen einen verschämt geäußerten Nebensatz auf der Google Analytics Konferenz von einem der zahlreichen Vortragenden da aus dem Hause Google erinnern, wo es dann mehr oder weniger entschuldigend hieß, ja, man solle Geduld mit den Leuten haben und es gäbe halt jetzt so viele aktuelle Herausforderungen, man würde da mit Hochdruck dran arbeiten. Man arbeitet ja immer mit Hochdruck, wenn man davon erzählt, ne? Niemand arbeitet entspannt an irgendwas, alle arbeiten immer mit Hochdruck an dem Thema und es gäbe halt keinen Termin, aber das Produkt sei intern noch nicht tot. So habe ich das verstanden.
Mhm.
Ja, weil das war vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mir diesmal die Google Marketing Live nicht angucken wollte. Ich war ja damals so begeistert, als das alles angekündigt wurde zum ersten Mal und dass wir das kriegen und dann war es ein Jahr später, hieß es dann immer, ja, ist auch schon fast fertig, aber nie kam es raus. Ja.
Ja, vielleicht werden wir nachher erfahren, ob das in außerhalb des Google-Kosmos anders ist mit den Versprechungen und den Tools.
Ja, sind wir mal gespannt.
Beim Kevin dann.
Ja. Gut. Ja, dafür, dass da nichts war, haben wir es totgekaut. Deswegen springen wir zum nächsten Punkt. Ich habe noch mal was, weil wir gerade beim Thema Spielverderber sind, ne, so ITP und der DSGVO, und jetzt kommt ja eben auch noch irgendwann denn mal die E-Privacy-Verordnung auf uns zu. Letztes Jahr haben wir noch gedacht, dass es spätestens dieses Jahr der Fall ist. Dieses Jahr heißt schon, naja, ob das 2020 wird, wissen wir noch nicht. Aber es gibt jetzt schon einen News-Ticker zum Thema. Das heißt, wer irgendwie dranbleiben möchte, kann sich ähnlich wie beim Eurovision Song Contest mit einem News-Ticker auf dem Laufenden halten, weil die E-Privacy-Verordnung ja auch nicht im Fernsehen kommt. Den News-Ticker, den gibt's bei Piwik Pro im Blog. Und da wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht viel passieren, aber vielleicht abonniert man sich das Ding einfach und kriegt immer mit, wenn es irgendwas Neues zu dem Thema gibt. Und da werden wir dann auf dem Laufenden gehalten bleiben. Wahrscheinlich nicht nur zum Timing, sondern auch zum Umfang. Das wird alles noch super spannend. Ja. Und wir können den Cookies dann live beim Sterben zuschauen demnächst.
Genau. Schauen wir mal. So. Genau, da bin ich auch schon dran.
So ist es.
Supermetrics hat das Ultimate Marketing Reporting Playbook rausgebracht. 29 Agenturmarketer teilen ihre Tipps. Bisher sind da 12 auf der Seite. Vielleicht kommen ja noch mehr. Genau. Sind interessante Tipps. Wie kriege ich eigentlich das Reporting besser an Kunden? Worauf muss ich achten? Viele Klassiker sind halt drin, dass man einfach starten soll für den Kunden. Dass man halt anpassen muss für sich selbst, dass es keine Standards gibt. Also eigentlich das, was man beachten sollte, schön in der Reihenfolge, und dass man das halt gut damit umgehen kann. Unbedingte Leseempfehlung, um mal ein bisschen mehr Struktur in die Reportings zu bekommen. Auch die Tracking-Studie, die Trendstudie von Tracken sagte ja auch, Datenvisualisierung ist auf Platz 3 der Prioritäten. Da passt es also ganz gut zu. Also unbedingt durchlesen, lernen und dann auch machen.
Ja, ich habe so den Eindruck, wenn man heute möchte, dass es gelesen wird, nennt man es Playbook, oder? Das muss man jetzt immer dahinter schreiben. Also ich, so viele Playbooks wie in letzter Zeit habe ich vorher nicht gesehen.
Na, ich glaube, die Online-Marketing-Branche hat es entdeckt.
Ja, ja.
Also klar. Playbooks sind ja eigentlich in vielen Bereichen schon ganz normal. Die hat man einfach und die macht man einfach. Aber stimmt, jetzt ist das nicht mehr die 7 Tipps, sondern jetzt sind es die Playbooks.
Genau. Ja, ich bin gespannt. Wir könnten mal bei Google Trends gucken, ob der Playbook-Download den Whitepaper-Download schon überholt hat.
Ja. Genau.
Alles klar. Mal was Ernstes im nächsten Thema, nämlich Videos. Das Vermessen von Videos. Und obwohl wir ja immer sagen, naja, im Google Tag Manager ist ja alles, was wir brauchen, um Videos zu vermessen, heißt das nicht, dass man damit alles vermessen kann, was es so mit Videos im Zusammenhang zu wissen gibt. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz nett, dass sich mal jemand die Mühe gemacht hat, das alles so zusammenzuschreiben. Also rundherum um zusätzliche Dinge, was man noch an weiteren Informationen, Kategorisierung und so weiter vermessen kann, wann wirklich ausgestiegen wird über Unload, Trigger und sonstigen Schnickschnack und was dann beim Verwenden von so einem Unload-Event dann zu beachten ist, ist da alles super in diesem Playbook, möchte ich sagen, zusammengefasst zum Thema Videotracking, gefunden bei Inor im Blog und ordnungsgemäß verlinkt in den Shownotes.
Ja, also ich finde dazu bei denen, ich finde es da wieder toll, ich finde es echt toll, was sie da messen, was sie da zusammenbauen, nur es ist mal wieder die Messung und nicht die Auswertung. Also sobald es dann an die Auswertung geht, da hören die dann auf, das irgendwie dann zu beschreiben, weil es geht bei denen tatsächlich nur um die Messung. Das ist so wie bei Scroll-Tracking so oft, die Leute erklären, wie man es misst, aber nicht, wie man es auswertet. Von daher, fürs Playbook hätte ich mir noch gewünscht, dass dann noch auch die Auswertung mit dabei ist, wie ich das, die Daten wirklich nutze.
Die haben es aber auch nicht Playbook genannt, das weiß ich.
Nein, nein, ich weiß ja, aber dann ich hätte es mir so gerne gewünscht, dass Menschen mir erklären, wie man die Daten nutzt, weil wir beide kennen das ja von den SEOs, die Scroll-Tracking gerne nutzen, alle einbauen, aber keiner wertet es aus. Hauptsache, wir haben es erstmal drin. Und das ist halt ganz oft der Fall. Und auch dann hier wieder wirklich geile Videovermessung, wirklich alles mit dabei. Aber halt dann, ich hätte mir gerne noch vielleicht noch so einen Data Studio-Bericht gewünscht, wo man so einfach klicken kann und gesehen hätte, welches Video am meisten und bis wohin und so. Genau.
Ja, aber das sind Daten, die schüttest du einfach alle in deinen großen Data Lake und irgendwann kommt ein Algorithmus und macht da was Gutes draus.
Stimmt,
so macht man das doch heute.
Jetzt erinnere ich mich, ja, genau. So. Geht alles von alleine.
Ja, also wer mehr Wasser braucht, hier wird beschrieben, wie man es kriegt. Nächster Punkt wärst du, ne? Richtig?
Ja, obwohl du hast ihn reinkopiert.
Ich habe reinkopiert, ja, aber du wärst jetzt genau dran.
Ja, genau. Eigentlich unser Klassiker, was ist eigentlich Direct Traffic? Da hat Markus dann die Support-Seite von Google vorgeschlagen, die wichtig ist, um wirklich zu wissen, was ist denn eigentlich Direct Traffic? Und da habe ich noch einen Link zu Online Metrics, um zu erklären, dass Direct Traffic, was das eigentlich ist, wo der herkommt. Und ich sage immer, maximal 10% sollten Direct Traffic sein. Markus, hast du da auch so eine Zahl?
Nee, habe ich nicht.
Account?
Nee, ganz ehrlich, habe ich nicht. Habe ich keine Zahl.
Okay. Also über 10% schaue ich immer genauer hin, dass die ja irgendwo so nicht noch echt irgendwo den Dark Traffic versteckt haben müssen. Gerade wenn 20-30% ist, sage ich immer, da müssen wir nochmal ran.
Ja, gut, wenn du mit einer schweinegeilen Brand zu tun hast, dann wird das vielleicht auch mehr sein und es ist immer noch völlig in Ordnung.
Ich sag nur, dass man anschauen muss. Aber selbst da glaube ich, dass die nicht die URL auf Deeplinks eingeben. Also das ist halt dann halt genauer anschauen, aber Direct Traffic ist in der Regel, wenn man das gut, wenn man die gut taggt, unter 10%, schätze ich. Oder Kevin, hast du da eine Zahl bei Direct Traffic?
Ja, kommt drauf an, wie gesagt, auf die Stärke des Brands. Also ein Consumer Brand wie Nike, Adidas und so weiter. Ich denke mal, dass sie eine hohe Direct Traffic Rate haben. Beide benutzen auch Adobe Analytics, deshalb sind wir gerade top of mind bei mir. Ja, kommt drauf an, also.
Also was vielleicht noch eine gute Idee ist, ist mal zu gucken, wie viel navigatorische Suchanfragen gibt es in meinem Search-Konsole-Bericht. Ne? Suchen die Leute wirklich nach mir? Das sehe ich da. Ne? Mhm. Und die Anzahl oder der, also schon die direkte Quantität, aber eben auch das Verhältnis von diesen Brand-Suchanfragen, die man da findet, ist, glaube ich, auch mal ein ganz guter Indikator dafür, wie oft man direkt eingegeben wird. Weil viele dieser Brand-Searches liegen einfach daran, dass die Leute es gewohnt sind, Domainnamen falsch irgendwie einzutippen, oder Leute gehen nie direkt Domainnamen ein, sondern geben immer nur die Brand bei Google ein. Bloß weil ich das nicht mache und du das nicht tust, heißt das nicht, dass es diese Menschen da draußen gibt. Davon gibt es
jede Menge. Ich mach das.
Ja, du machst das?
Ich weiß noch nicht, welche Domain-Endung irgendeine Brand hat.
Ja, ich versuch's immer auf gut Glück und dann sagen mir ja dann die freundlicherweise von T-Online zur Verfügung gestellten Suchergebnisse, weil sich nicht auflösen ließ, wo ich dann eigentlich hin muss.
Ja. Auch schön, ja.
Okay,
aber ja, auf jeden Fall ist so Direct Traffic ist immer wieder Thema.
Ja, und den Link, den ich da reingeschmuggelt habe, der geht ja zu den Standard-Channel-Definitionen. Weil man eben in diesem, wenn man sich das Standard-Channel-Grouping anschaut, dann steht da ja immer nur irgendwie sowas wie vom System bestimmt oder sowas, ne? Und dann fragt man sich vielleicht irgendwann mal, ja, wie bestimmt das System denn, ob jetzt etwas zum Kanal soziale Netzwerke zum Beispiel gehört, ne? Und hier steht es einfach drin. Ist eine sehr übersichtliche kleine Seite, die selten angeschaut wird.
Ja, aber Markus,
ja.
Gerade bei den sozialen Netzwerken, dann steht in der Tabelle steht drin, es ist ein Verweis von sozialer Quelle, stimmt genau überein, ja. Mhm. Das ist ja auch nicht viel präziser, als vorher zu sagen, es ist Social.
Nee, ne? Aber das ist eben keine Zauberei. Ne? Es gibt eine Liste, die wahrscheinlich genauso gut ist wie die Liste der Suchmaschinen. Ja?
Das steht so mit da Art leider
und
nicht.
Alter ist da drin und sowas. Ja, aber wenn ich die kennen würde, wüsste ich ja immer noch, dass das Schwachsinn.
Ja. Ja, aber da bemängel ich halt wieder die Hilfe von Google Analytics, wo ich sage, hey, ist eine soziale Quelle. Joa, passt. Ja, das war darum. So. Das finde ich schon seit langem. Die hätten doch einfach mal eine Liste dahin packen können. Auch in der englischen Version gibt es keine Liste bisher. Darum das nur. Kleiner Rant hier. So, okay, das war's.
Wunderbar. So, dann haben wir, glaube ich, sind wir schon beim letzten Punkt, oder?
Ja.
Mhm. Und da ist es so ein Link, der eigentlich aus der SEO-Ecke kommt. Da ist es ja immer ganz wichtig zu wissen, ob die Quality Rater meine Seite besucht haben, jemals.
Ist es das?
Ja, klar. Das muss ich mir anschauen, sobald ich irgendwie sehe, dass meine Sichtbarkeit irgendwo gesunken ist und ich eine Penalty vermute, dann gucke ich einfach vorher nach, ob Quality Rater auf meiner Seite waren, und dann weiß ich, scheiße, ich bin im Arsch. Also soweit die Theorie. Ich fand einfach die Idee ganz nett, zu gucken, naja, gibt es irgendwelche Merkmale, an denen ich erkennen kann, dass Quality Rater auf meiner Website waren? Wenn die denn kommen, was bringen die für Merkmale mit? Und die nehme ich mir dann alle und baue da ein Segment raus. Ich fand die Idee einfach sexy und deswegen gibt es hier einen Link dafür.
Ja.
Das heißt, es gibt ein Segment zum Importieren, das kann man sich reinziehen und dann kann man gucken, ob die idealerweise internationale Seite und nicht irgendwie das Wurstbrot-Blog aus dem Schwarzwald, ob diese Seite denn mal von Quality Ratern besucht wurde oder nicht. Ich habe keine gefunden. Ich habe aber auch keine vermutet. Ich habe nur das Segment ausprobieren wollen, habe gedacht, hoffentlich sehe ich nichts.
Ja, und worauf geht das Segment? Du hast ja ausprobiert.
Da geht es um das Netzwerk, glaube ich, aus dem die Leute kommen. Und jetzt müsste ich tatsächlich den Link nochmal aufmachen.
Okay, wenn ich hätte, dass ja. du es gerade sehr.
Nee, also Provider-Informationen und sowas. Darum okay. ging es da, glaube ich, hauptsächlich. Ja, jetzt kommt natürlich erstmal so Free Download, dies und das.
Nee, ich dachte halt, die Frage ist ja auch, wie genau ist das in Zeiten von DSGVO mit der IP-Adresse, mit der Auflösung?
Ja, nee, aber IP-Adresse ist, glaube ich, nicht. Es wäre dann mehr so der Provider, ja, und Standort und sowas.
Also, ja, aber das kommt ja über die IP-Adresse.
Ja, du hast recht. Standort. Entschuldigung. Ja, nee, Standort. Ja,
vielleicht sollten wir mal mehrere Deutsche aufrufen oder Europäische, die DSGVO umsetzen. Wir dann nochmal das IP, ob das mal prüfen, ob da überhaupt irgendwas erscheint bei irgendjemandem. Können wir mal gucken. Okay.
So. Das waren die Fundstücke.
Genau.
Vergleichsweise kurz. Ich gucke mal eben auf die Uhr. Ja, das war offiziell kurz. Umso mehr Zeit haben wir jetzt für unser Dingelingeling des Monats. Und das ist eben Adobe Analytics. Wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? Ganz einfach. Der Kevin und ich, wir sind uns ein, zwei Mal begegnet inzwischen. Und da ist bei mir dann im Kopf hängen geblieben, ja, der macht ja was mit Adobe Analytics. Und wir haben uns ja hier auf die Fahne geschrieben, nicht immer oder nicht ausschließlich über Google Analytics zu reden und hatten ja auch schon zu dem einen oder anderen Produkt einen Gast in der Sendung. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir die Runde doch mal so richtig rund und reden mal über Adobe Analytics, was ja bei vielen im Kopf so, das ist dann der, was ist jetzt die tollste Automarke? Ich hätte jetzt fast Mercedes-Benz gesagt, aber das kann ich ja nicht sagen. Also das ist wahrscheinlich der Lexus der Webanalyse und den muss man sich leisten können und wollen und jeder, der Adobe Analytics einsetzt, der zieht auch Insights draus, sonst würde er nicht so viel Geld dafür bezahlen. Und dann haben wir uns den Kevin eingeladen, um uns all diese Gerüchte mal zu bestätigen oder zu widerlegen und uns zu sagen, was es wirklich auf sich hat mit diesem unbekannten Wesen.
Ja,
und
super, dann,
da würde ich sagen, leg mal los.
Mal, ja, danke fürs Intro. Du hast schon ein paar Aspekte erwähnt, die man so in der Industrie immer häufiger, die häufiger immer wieder diskutiert werden. Adobe Analytics, um die Konversation im Prinzip von Grund aus so zu starten, ist erstmal nur ein Tool. Ne? Und ein Tool ist ein Tool, nothing more but a tool. Das heißt, ein Tool ist einfach nur ein Werkzeug. Und es hilft uns oder soll uns helfen, unsere Business-Probleme zu lösen. Was man nicht erwarten kann, ist, dass man einfach Geld investiert in Vendor A oder Vendor B und auf einmal organisatorische oder analytische Probleme durch dieses Tool gelöst werden. Das ist erstmal so als Disclaimer, gilt für alle Tools. Ne? Wenn ich ein Bild aufhängen will, dann hilft es nichts, wenn ich nur Bohrer kaufe und die besten Bohrer kaufe. Ich muss auch wissen, wie ich einen Bohrer verwende. Und wenn ich das nicht weiß, dann brauche ich einen Handwerker, der mir hilft, das Bild nachher an die Wand zu hängen. Genau, also das einfach mal als Einstieg. Adobe Analytics, wie du schon gesagt hast, ist im Premium-Bereich anzusiedeln für Enterprise Analytics, wie es immer so schön heißt. Es ist Teil der Adobe Analytics Cloud. Da gehört auch noch die DMP von Adobe dazu. Die nennt sich Adobe Audience Manager. Und diese zwei Lösungen sind dann wiederum Teil der größeren Adobe Experience Cloud. Und in der Experience Cloud, da hast du die E-Mail Marketing Solution Campaign, Adobe Campaign. Du hast die AB-Testing-Lösung, Adobe Target. Und Adobe hat auch ein Content Management System, das nennt sich Adobe Experience Manager. Und die sind alle Teil der Adobe Experience Cloud.
Aber für heute. Ja, da kann ich gleich mal kurz reingrätschen, um ein, Entschuldigung, sorry, wollte dich nicht wirklich unterbrechen. Ich habe gedacht, da habe ich eine Pause, wo ich kurz rein kann. Wo ist denn das Thema Tag Management da?
Das Thema Tag Management ist auch zentral angesiedelt. Also in der Menüstruktur ist es von jeder Solution ganz einfach mit zwei Klicks erreichbar. Adobe tendiert ja dazu, immer sehr generische Produktbezeichnungen zu wählen, also Target zum Beispiel, ne, das Ziel oder der neue Tag Manager nennt sich Launch, also Abschluss quasi. Genau, also der Tag Manager ist von jeder Lösung schnell zu erreichen und kommt auch kostenlos mit jeder Lösung mit. Also wenn ich Adobe Analytics habe, dann ist der Tag Manager auch kostenlos dabei. Einzeln kann ich den Tag Manager aber nicht erwerben.
Ah, okay. Prima.
Genau.
Dann Werbeunterbrechung zu Ende von mir. Kannst du weitermachen mit deinem Plan, danke.
Ja, genau. Ja, was sind so die Alleinstellungsmerkmale für Adobe Analytics oder von Adobe Analytics? Wieso wird Adobe Analytics gerne gekauft? Das Hauptargument, das meistens immer sofort kommt, ist Analysis Workspace. Und für diejenigen, die das Adobe Analytics Interface noch nicht gesehen haben, stellt euch einfach vor, früher noch zu den Omniture-Zeiten, Zeit-Catalyst-Zeiten, war das Adobe Interface sehr, sehr ähnlich zu dem Google Analytics Interface. Ne? Man hat eben auf der linken Seite eine Menüstruktur, wo ich mir die Marketing-Channels anschauen kann, wo ich mir ein Flow-Diagramm anschauen kann und so weiter und so fort. Das heißt aber, ich muss genau wissen, was ich suche und wo es steht, und ich muss mich durch so eine Reihe von Menüreitern im Prinzip durchklicken, um nachher die Analyse durchzuführen, die ich möchte. Vor ein paar Jahren, was 2017, hat Adobe das Feature Workspace dann erfolgreich eingeführt, und Workspace ist ein interaktiver Analytics Canvas. Das heißt, es ist erstmal wie so ein Whiteboard. Und ich kann da per Drag and Drop meine Analyse fahren und Dashboards aufbauen und quasi Data Stories kreieren. Das bedeutet weg von dieser klassischen Menüstruktur, okay, ich muss genau wissen, wo es steht, hin zu einem Freeform Table, also im freien Bereich, und ich baue dann meine Analyse on the fly. Das ist weniger ein Dashboarding Tool, mehr im Prinzip ein Ad-Hoc-Analyse Tool. Das heißt, ich habe Fragestellung XY und ich baue dann ein Projekt, das sich nur mit dieser Fragestellung beschäftigt. Das Tool, ehemals war das die Data Workbench, das war dann Rebranding. Data Workbench war früher ein separates Tool in der Adobe Analytics Suite. Data Workbench ist gerade in der Sunset-Phase, das heißt, das Tool wird irgendwann aufgelöst, der Support wird aufgelöst. Und es wurde im Prinzip komplett umgeschiftet zu Analysis Workspace. Genau, und die Beispiele für so Analysis Workspace Projekte sind eben, ich habe ein Kontaktformular XY und ich möchte mir ganz detailliert anschauen, wie interagieren die Leute mit diesem Kontaktformular. Ne? Das heißt, du hast erstmal die Summary Numbers, die kannst du dir ganz oben hinbauen. Ne? Was ist meine Formular-Conversion-Rate, wie viele Form-Submits habe ich, was ist meine Abandonment-Rate, dann hast du zahlreiche Visualisierungen, also im Prinzip ja alles, was du brauchst. Du hast eine Funnel-Visualisierung, eine Flow-Visualisierung, Summary-Numbers, Bar-Charts etc. und kannst dann die auch einfach per Drag-and-Drop reinziehen in deinen Analytics-Bereich und dann deine Analysen fahren. Was ziemlich interessant ist, sind ein paar neue Features. Segment IQ. Ich habe in Adobe Analysis Workspace die Möglichkeit, mit einem Segment-Panel zu starten. Ne? Das heißt, ich kann einfach zwei Segmente definieren, vergleichen. Und ich muss nicht mal wirklich wissen, was ich genau suche, aber Adobe schaut sich dann alle Dimensionen und Kombinationen von Dimensionen an und zeigt mir dann eben an, okay, wo sind die Segmente statistisch signifikant, wo gibt's ein Overlap, wo gibt's die größten Unterschiede. Was auch noch zu erwähnen ist...
Ganz kurz da eine Frage. Mhm. Also ich stelle erstmal eine Frage oder fange ich damit an, also jetzt auf diese Analysegeschichte bezogen. Fange ich an mit Segmenten und sage, gib mir jetzt zwei Segmente, die irgendwie für mich interessant sind, und dann fange ich an, Fragen zu stellen, oder stelle ich erst eine Frage und sage dann, gib mir zwei Segmente, die sich hier signifikant unterschiedlich verhalten? Also um auf deinem Beispiel zu bleiben, sage ich erst, ich möchte mir dieses Formular hier im Detail anschauen und dieses Ding sucht mir jetzt Segmente, die sich da unterschiedlich verhalten, oder geht's umgekehrt von der Reihenfolge her? Ich versuche gerade zu verstehen, wie das Ganze funktioniert.
Ja, also in einer idealen Welt macht man sich natürlich vorher Gedanken darüber, was für eine Analyse möchte man erstellen, was für Tracking brauche ich dazu. Das heißt, diese Segmente, die ich untersuchen möchte, die müssen natürlich erstmal gebaut werden. Ne? Das heißt, die Segmente müssen definiert werden. Hierzu kann ich eine Kombination verwenden von Metriken, von Dimensionen. Ich kann sogar Segmente ineinander stacken, ne? Also ich kann die dann quasi stapeln und ein Segment in der Definition eines anderen Segments dann verwenden, um sie dann letztendlich in diesem Segmentvergleich dann verwenden zu können. Genau.
Okay, also Segmente entstehen nicht von selbst.
Die entstehen nicht von selbst. Nee, also das kann Sensei auch noch nicht. Andere Lösung versprechens, Audience Manager. Mit Audience Manager kannst du zum Beispiel Lookalike Modeling machen, ne? Das heißt, du hast ein Segment in Analytics, dann fügst du noch deine CRM-Daten hinzu und Audience Manager anonymisiert das alles und dann kannst du Lookalike Modeling damit betreiben. Aber genau, Adobe Analytics baut keine Segmente von selbst.
Okay. Aber dann ist, weil du jetzt mit dieser, was wie hieß das Ding jetzt, Analysis Workbench statt irgendwie vorher andere Workbench, wenn du sagst, das ist das Killer-Feature im Moment oder das ist jetzt Nummer eins auf deiner Liste, ist das der Grund, oder ist das, mit dem man es am besten verkauft bekommt, oder ist das der Grund, warum die Leute primär überhaupt mit Adobe Analytics arbeiten wollen? Weil so in meiner Erfahrungswelt ist es ja so, um bei deinem Beispiel des Bildes zu bleiben, ne? Ein Bild, was man aufhängen kann und Tool und so weiter. Ich sag mal, je größer der Laden ist, desto größer ist der Schaden, wenn so ein Bild runterfällt. Und derjenige, der eben das Bildaufhängprojekt verkackt hat, für den hängt da normalerweise viel dran. Und deswegen tendiert er einfach dazu, trotzdem den teuersten Hammer zu kaufen, weil er dann wenigstens sagen kann, naja, am Werkzeug hat es nicht gelegen, ich habe das Beste gekauft. Und das war so in meiner Erfahrungswelt bisher immer so das Top-Argument, warum jemand sich dieses Werkzeug angeschafft hat und nicht ein anderes. Und du sagst, das ist jetzt aber, das ist tatsächlich auf funktionaler Ebene begründbar inzwischen. Was für mich jetzt schon mal interessant ist.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele Verkaufsgründe für Adobe Analytics. Man muss sich eben vorher überlegen, was genau benötige ich und erfüllt dann dieses Tool genau diesen Zweck für mich persönlich, für meine Organisation. Auf der Data Collection Seite, also auf der Tracking Seite, gibt es einige Dinge, die man richtig rausstellen muss bei Adobe. Zum einen dieses Konzept von EVAs oder Custom Conversion Variables, ne? In GA hast du ja deine Custom Dimensions, die kannst du Hit Level setzen, Session Level oder User Level. In Adobe Analytics hast du da noch zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten für diese Conversion Variables. Ne? Da kannst du zum Beispiel sagen, okay, kannst du die Allokation einstellen. Das bedeutet, wenn du im Laufe der Session, wenn sich der Wert dieser Variable ändert, ne, möchte ich den ersten immer speichern oder möchte ich immer den letzten Wert speichern. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel die Seitensuche. Ne? Du gehst zu einer Seite, performst eine Search, dann kannst du in Adobe Analytics eine Variable dafür erstellen, die das erste Keyword in dieser Session trackt. Du kannst dann noch eine Variable einstellen, die sagt, nee, ich möchte immer das most up-to-date Keyword in der Session tracken. Oder wenn wir ein Kampagnenbeispiel nehmen, ne, du bist interessiert, was war die initiale Kampagne, die diesen User für mich akquiriert hat, ne? Also wirklich der first Campaign Code, der reinkam, dann kannst du dafür auch eine separate Variable erstellen und bist dadurch flexibler, was Variablenattribution angeht, ne? Also es wird nicht immer nur der letzte Wert überschrieben und der ist dann drin, sondern ich habe noch die Möglichkeit zu sagen, nee, pass mal auf, diese Variable, die hat eine Expiration von einem Visit, ähnlich wie bei einer Custom Dimension, aber ich möchte immer den ersten, den letzten oder einen Wert in der Mitte allokieren. Also du hast quasi die zwei Hebel, Allokation und Expiration oder Expiration, ja. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, deshalb bleibe ich beim Englisch, ja.
Ja, aber spannend. Also für mich waren die EVAs immer so, wo ich sagte, ich musste, also aus dem Zeit, wo ich noch Adobe Analytics kenne, ist halt, ich musste halt alles selber definieren. Also wirklich, die Implementierung ist viel aufwendiger als bei Google Analytics, weil ich einfach bei den EVAs halt dann irgendwie 20, 30 fertig irgendwann in Installationen drin hatte, wo irgendwas irgendwo reingeschrieben wurde. Also du kennst ja beide Seiten, Google Analytics und auch Adobe Analytics. Wo findest du es mehr Implementierungsaufwand?
Definitiv bei Adobe Analytics. Wenn man sich die Grundkonzepte so anschaut, sind die beiden Analytics-Lösungen, ja, gar nicht so verschieden, was also dieses Grund-JavaScript angeht. Diese, bei Adobe heißt es App Measurement, bei Google Analytics eben Analytics.js. Aber dadurch, dass die Adobe Community quantitativ kleiner ist, tendenziell größere Firmen Adobe eben kaufen und die Lösung eben Geld kostet, hast du da nicht so eine, ja, so eine Riesen-Community und so eine Vielfalt an Guides, an Resources, wie es bei Google Analytics der Fall ist. Ne? Klar, du hast auch YouTube-Channel, du hast die offizielle Adobe-Dokumentation, aber um wirklich diese Implementierung korrekt durchzuführen, alle Best Practices zu implementieren, empfiehlt es sich immer, mit einem Adobe Specialized Partner zu gehen, der dir dann hilft, Adobe Analytics richtig zu implementieren. Weil es gibt einfach so, ja, ein paar, ja, nicht Stolpersteine, aber so ein paar Flaws, die muss man wissen, ne? Ein Grundkonzept in Adobe Analytics ist zum Beispiel auch der Page Name. Das ist auch ganz interessant. In Google Analytics geht man einfach davon aus, okay, URL-Fragment reicht für mich bei Page Name, ne? Also ich benutze das URL-Fragment in meinem Reporting. Der Page Title wird dann einfach von Document.title gezogen. Und in Adobe Analytics ist der Page Name so eine zentrale Variable, dass man sich ja da vorher richtig Gedanken macht, okay, wie kann ich den möglichst benutzerfreundlich gestalten? Und das geht dann auch meistens einher mit der Erstellung und der Definition eines Data Layers. Also ich habe selten der Fall, dass der Kunde sagt, okay, schmeiß mir das Adobe JavaScript auf die Seite und bitte nichts customizen, ne? URL-Fragment reicht für mich. Meistens ist die Situation, okay, ich habe die Lösung gekauft, jetzt möchte ich sie nutzen, ich brauche eine Strategie, ich brauche die Implementierung und ich brauche Reporting und Analysis dann im nächsten Step.
Ja, das heißt, das Schöne finde ich bei Adobe Analytics, da ist klar, ich muss mir Gedanken machen. Bei Google Analytics ist es immer so, es ist alles so schön bunt, ich habe so viele Berichte, ich kann überall klicken und es funktioniert fast alles von alleine, glauben die Menschen halt, also die meisten. Und bei Adobe ist halt klar, ich muss da echt Aufwand reinstecken, das ist so von vornherein klar, weil so viele Berichte und so, also du hast ja auch mit dem Analysis, hast ja auch sozusagen die Berichte selber bauen und so, das soll wirklich dann da halt selber Hand anlegen musst, damit du die richtigen Fragen auch beantwortet bekommst. Von daher, Google Analytics möchte mir gerne einfach aussehen, das ist immer mein Gefühl.
Ja, genau.
Das war auch so mein Eindruck, ne? Also wenn jemand sich auf diese Reise macht, dann hat er ja normalerweise vorher darüber nachgedacht, ne? Das ist kein Impulskaufprodukt. Und wenn man vorher darüber nachdenkt, dann weiß man eben, was man da alles so im Paket mitkauft. Ja, das ist jetzt vielleicht ein unfairer Vergleich. Ja, aber früher hieß es ja immer, ja, du kannst SAP einführen, da gehst du entweder am Prozess der Einführung kaputt oder du überlebst es und bist danach wirklich ein tolles Unternehmen. Ja, und ähnlich mag das da vielleicht auch sein. Ne? So, also niemand kommt auf die Idee, das einzuführen in Eigenregie, denke ich mal. Ja, oder nur die seltensten. Oder die, die es dann gemacht haben, werden dann hinterher irgendwann einen spezialisierten Partner da dran lassen. Ja. Wenn man dann sieht, das Geld, was man investiert hat, kriegt man da nicht wieder raus, wenn man bloß irgendwo ein JavaScript irgendwo reinschmeißt und auf im schlimmsten Fall etwas guckt, wo erstmal gar nichts drauf ist, weil ich erst eine Frage stellen muss.
Ja, genau. Und du hast gerade schon den Invest angesprochen, ne? Also natürlich hast du Upfront-Kosten, du hast, man muss sich immer bewusst sein, wenn ich so eine Lösung einführe, dann habe ich nicht nur die Vertragskosten oder die Lizenzkosten, ich muss auch immer noch einen gewissen Betrag X planen für das Enablement, ne? Also für die Implementierung, für einen Partner, der mir wirklich hilft von der Strategie, Implementierung bis zur Toolnutzung, der mich auf dieser Journey begleitet. Wenn man da am falschen Ende spart, dann spart man eben am falschen Ende und das schlägt sich dann halt auch in den Resultaten nieder. Das heißt, nachdem man in die Experience Cloud investiert hat, auf jeden Fall mit einem qualifizierten Adobe-Partner zusammenarbeiten. Die Adobe-Partner, die haben das schon ein paar Mal gemacht für verschiedene Clients, für verschiedene Verticals und so weiter. Und dann bekommt man auch das Beste aus der Lösung.
Ja, und jetzt mal Butter bei die Fische. So, Google Analytics kostet die Profi-Version, die 360 kostet $150,000 ungefähr. Wo liegen wir bei Adobe Analytics bei so einer Jahreslizenz? Gibt es da so Zahlen? So?
Ja, also Adobe hat ein dynamisches Pricing. Es gibt ein paar Faktoren, die da mit reinspielen. Also es gibt nicht so einen Startwert wie, okay, 150.000 im Jahr, da geht's los. Das kann auch mal, zumindest in den USA, deutsche Zahlen sind mir so nicht bekannt, das kann auch mal bei der Hälfte losgehen, das kann vielleicht auch sogar schon mal beim Drittel losgehen. Je nachdem, wie wichtig der Kunde für das Branding auch von Adobe ist, ne, wie groß.
So wie Nike oder so.
Genau, wie groß das Gesamtvolumen ist. Das heißt, ich habe selten Kunden, die nur Adobe Analytics kaufen. Adobe Analytics ist meistens Teil von einem größeren Deal. Ne? Das heißt, die haben Adobe Experience Manager als CMS gekauft und möchten jetzt noch Analytics dazu und vielleicht noch Target. Adobe schnürt auch momentan in den USA ganz, ganz coole Pakete. Ich sag mal, die Fortune 1000, die sind jetzt abgegrast. Jetzt geht es wirklich mehr in Richtung Mid-Market und schlägt sich dann auch im Preis nieder.
Ja, das Sales-Team ist auch extrem gut.
Extrem gut, ja. Auf jeden Fall. Das sieht man auch an den Quartalszahlen, ja.
Ja. Und wie hoch ist der Aufwand für so eine, also es ist mir schwierig sagen zu normal, aber so ein, in Projekttagen, so eine Implementierung? Gibt es da irgendwelche Zahlen, wo du sagst, boah, das ist irgendwie 10, 20, 100.000 Tage?
Ja, also wir machen eigentlich keine Adobe Analytics Standardimplementierung weniger als 100 Stunden. Also 100 Stunden ist so das absolute Minimum, ne? Und
ja, spannend.
Ja, aber das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Und das lässt sich ja, also in Tagen ausgedrückt, ist das ja gar nicht so viel. Die 100 Stunden.
Genau, also ja, wie gesagt, das ist im Prinzip so ein Standard-Stand-Up-Projekt, sage ich jetzt mal. Ne? Da geht es dann nur darum, okay, ich installiere die Lösung, ich gucke, dass das JavaScript auf die Seite kommt und ja, noch Instruktionen für ein Data Layer zum Beispiel, fürs Development. Aber die Gesamtprojektzeit zieht sich dann natürlich. Ne?
Ja, das wäre nämlich das, was ich meine nächste Frage gewesen. Ne? So, in welchem Zeitraum investiere ich dann diese 100 Stunden Agenturleistung? Es wird sich dann wahrscheinlich doch über im besten Fall mehrere Wochen und im Normalfall ein paar Monate ziehen, oder?
Ja, meistens, weil man ist dann oftmals abhängig von den Development Cycles oder von den Development Sprints. Vor allem, wenn es sich um eine neue Lösung handelt. Ne? Wenn es so ein Lift and Shift ist, also Szenarios, der Kunde hat ein bestehendes CMS, Drupal, WordPress etc., hat jetzt Adobe Experience Manager gekauft, das Development Team baut die ganzen Seiten in AEM neu, gleichzeitig kommt unser Analytics Team rein und wir implementieren unsere Analytics, und da hat man eben dann die Abhängigkeit vom Development Team, ne? Manche Features sind auf Dev, aber noch nicht auf Staging und so weiter, also das ist ja so ein sehr kollaborativer Prozess, wo Kommunikation wirklich sehr, sehr wichtig ist.
Ja, okay, aber das gilt natürlich nicht nur für Adobe. Das ist, dass das in solchen Projekten Kommunikation immer sehr wichtig ist. Aber nicht immer stattfindet. Aber das ist eine andere Geschichte. Da wollten wir nicht drüber reden. Was ich interessant finde, ist ja, dass meine flachse Bemerkung am Anfang sich im Prinzip jetzt hier so ein bisschen bewahrheitet. Nämlich, wer in dieses Tool investiert, da kommen dann tatsächlich Insights raus. Aber das, wie wir jetzt gelernt haben, ist das kein Zufall, sondern das liegt so ein bisschen an diesem Prozess. Ne? Also erstens, du baust es nicht einfach ein, weil du mal am Nachmittag nichts zu tun hast. Du nimmst Geld in die Hand. Bevor du das Geld in die Hand nimmst, fängst du an zu recherchieren. Wenn du recherchierst, findest du irgendwann relativ schnell raus, dass du es lieber nicht selber implementierst. Dann kommst du auch schon mal darauf, Implementierungskosten mit einzuplanen. Dann fällt dir ein, huch, ich habe noch Mitarbeiter, die mitarbeiten müssen und so. Das sind alles so Dinge, die fallen einem typischerweise, wenn man Analytics einfach in die Seite reingeschmissen hat, im besten Fall nachher oder nie ein. Und hier sind es einfach die Gedanken, die man sich im Vorfeld macht, dass man eine Tracking-Strategie braucht und dass aus einer Strategie in der Regel normalerweise eben auch irgendwelche Prozesse und Reports rausplumpen, wo dann tatsächlich man weiß, diese Reports werden wir brauchen, diese Leute werden sich damit befassen und die werden ihre Zeit nicht investieren, ohne dass da irgendwie auch was zu deren Zielerreichung beiträgt, spricht immer mehr dafür, dass wirklich Nutzen nach rausgezogen wird aus dieser Lösung. Ne? Was dann gar nicht am Tool liegt, sondern an dem mit dem Preisschild kommenden Prozess, der sich dann darum selber wahrscheinlich so ein bisschen gruppiert. Ne? Und dann wird es, wie wir jetzt eben auch wissen, einfacher gemacht dadurch, dass die Implementierung von Haus aus eben nicht dafür gedacht ist, dass es einfach läuft, ne? Sondern dass man eigentlich immer so ein bisschen Customizing da drin hat, selbst in der Minimalkonfiguration. Und das sind ja alles Sachen, die so eine typische Geburt einer Google Analytics Installation gar nicht begleiten.
Ja, stimmt.
Jetzt ist einfach Ernsthaftigkeit. Also es ist, also wenn man so böse das auch klingt, das ist bei Adobe Notice mehr Ernsthaftigkeit dabei, weil es halt nicht einfach so mit erstmal reingerutscht ist. Weil dadurch, dass halt Google Analytics kostenlos ist, rutschen Leute halt in Google Analytics rein und machen sich halt zu wenig Gedanken, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Du hast halt ja bei Google Analytics wirklich den Vorteil, ne, die Analytics-Lösung, die wächst mit dir mit, von 0 Euro bis zu ja, 150.000, je nachdem, in welchem Tier man dann ist. Das hast du so bei Adobe nicht, wo es eben bei 0 Euro losgeht. Ich kann erstmal implementieren, ein bisschen ja, auf der grünen Wiese spielen, ne, schauen, welche Insights ich generieren kann, was ich am Tool mag und so weiter. Das heißt, du startest immer mit einem Anfangscommit, mit einem monetären Anfangscommit und dementsprechend ja, ist das Ganze ernsthafter vom Anfang an. Bedeutet aber nicht, dass man so eine Set-it-and-forget-it-Mentalität entwickeln kann. Ne? Also ich kaufe jetzt Adobe Analytics, ich implementiere das einmal und dann ist gut. Wie mit jedem anderen Tool auch. Man muss sich um die Aktualität kümmern, ne? dass das Tracking ordentlich funktioniert. Wenn neue Website-Features auf die Seite kommen, dann müssen die natürlich getrackt werden. Da brauche ich neue Events, neue Variablen etc. Das ist dann eben so dieser Standard-Maintenance-Prozess.
Gibt es denn auch Dinge, die einfacher sind vielleicht, um da nochmal was aus dir rauszukitzeln, was wir so aus der Erfahrung nicht wissen? Also es gibt ja Dinge, die sind durchaus komplex. Nehmen wir jetzt mal für Google Analytics Cross-Domain, also so richtig Cross-Domain.
Ja, das ist doch der Identity-Provider, oder? Gibt es den nicht bei Adobe, diesen extra Service für die User-IDs und so,
Kevin? Genau, der Adobe Experience Cloud ID Service oder auch
Marketing. Achso, okay, so heißt der.
Genau, also ja, die Namen ändern sich manchmal auch. Der MCID ist der Parameter im Network-Tab für alle, die gern debuggen. Genau, also dieser Service kann implementiert werden mit DTM oder mit Launch. Und solange dieselbe Property auf der Seite ist, dann wird dieser Service auch aktiviert und muss man sich da keine Gedanken machen über das Cross-Domain-Tracking.
Läuft das technisch über eine Subdomain oder über eine ganz andere Domain dann? Weißt du das? Also von wegen ITP und so, was jetzt da kommt?
Ja, also momentan ist es noch, es ist auf jeden Fall First-Party-Tracking, ne? Aber Adobe bietet auch die Möglichkeit, mit CNAMEs zu arbeiten. Ist auch Pionier, das gibt's auch schon seit ein paar Jahren sogar, ist halt nur nicht genutzt, weil es halt mehr Aufwand ist, aber ich kann schon die Cookies Server-Side dann setzen, damit ich in diese ganzen Issues mit ITP 2. Wo sind wir momentan? 2.2 nicht reinrenne, genau.
Ja, aber das wird ja jetzt wahrscheinlich mehr und mehr zum Thema, ja, dann ist das ja jetzt demnächst das neue Killer-Feature vielleicht, ja, man weiß es nicht. Nee, super. Bevor wir es vergessen, sag ich jetzt erst auf jeden Fall schon mal schönen Dank für die Insights in das Thema und den Rundflug. Ich glaube, normalerweise ist es ja Michaels Aufgabe, auf die Uhr zu gucken. Aber wie sieht's aus, Michael? Was sagt deine Uhr?
Wusste ich gar nicht, es ist meine Aufgabe.
Ja, also ich sehe dich immer irgendwann, üblicherweise, wenn wir sowas aufnehmen, sehe ich dann immer schon mal sowas. Also für die Leute, die jetzt zuhören, ne, wir können uns ja durchaus bei der Aufnahme sehen. Wir haben uns ja nur irgendwann dagegen entschieden, immer diese Version mit den Talking Heads auch noch auf YouTube zu stellen. Aber manchmal ist so in so einem Abstimmungsprozess haben wir ja auch schon mal Dinge, die ihr nicht hören könnt. Aber dann sitzt irgendjemand da und winkt ganz furchtbar und sagt, nein, das ist alles Quatsch, was du gerade erzählst. Und dann, ja.
Nee, passt zeitlich. Ich finde auch vom Input her vom Kevin echt cool. Ich habe echt wieder einiges gelernt. Sehr cool, vielen Dank. Und ich glaube, wir bleiben dann heute wieder unter der 1 Stunde, wenn wir jetzt noch die Termine durchgehen und dann sind wir bald auch fertig.
Ja, so sieht's aus. Also, wie gesagt, nochmal schönen Dank und vielleicht können wir das ja nochmal irgendwann wiederholen. Dann machen wir mal ein richtiges Tool-Battle oder so. Ja, und dann, wenn wir hier alle Tool-Anbieter in einer Sendung haben, dann setzen wir dich auf jeden Fall auf den Adobe-Sessel. Dann musst du da für Adobe fighten.
Genau, und du hast jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, weil bei den Terminen können wir auch reinpacken, wo man dich eventuell sehen kann, wo du unterwegs bist, auf welcher Konferenz. Aber wir starten erstmal vorne bei den Konferenzen.
Genau, also wollte ich nämlich auch noch sagen, möglicherweise wird unser Terminüberblick diesmal etwas internationaler als sonst, was dann dir geschuldet wäre, Kevin. Aber wir fangen jetzt mit dem regionalen Knös an, den wir hier immer so drin haben. Da ist jetzt, war beim letzten Mal schon drin oder haben wir sie jetzt neu drin, die GMP-Con?
Die war letztes Mal auch schon drin.
Die war letztes Mal schon drin. Ne? Also das ist das, wo ich gesagt habe, die Google Analytics Konferenz kommt nach Köln. Was nicht stimmt, heißt da nämlich ganz anders, ist aber ja wahrscheinlich gleicher Wein im anderen Schlauch, würde ich mal behaupten wollen. Wir werden es sehen. Also findet statt am 26., 27., 6. ist gar nicht mehr so lange hin.
Ist in einem Monat, würde ich sagen. Und der GMP steht, für die, die es noch nicht wissen, Google Marketing Plattform. Also genau. Geht halt wirklich komplett um die gesamte Plattform.
Ja, und der Name wird uns jetzt sowieso an jeder Ecke immer wieder aufs Auge gedrückt, bis wir ihn gelernt haben.
Genau, und dann kommen wir am 13. Juni zum Measure Bowling. Ich bin in Darmstadt. Markus, du bist wo?
Ich bin in Köln.
Und Kevin, bist du auch irgendwo beim Measure Bowling?
Ich bin zu der Zeit wieder in San Francisco für ein paar Wochen, werde von dort arbeiten.
Und da hast du auch Measure Bowling oder diesmal nicht?
Ja, müsste eigentlich sein, ne? Muss ich nochmal schauen. Ja.
Warum? Die hatten eigentlich, ich glaube, die waren schon mal dabei. Genau, 13. Juni. Es gibt noch Tickets für Darmstadt und für Köln und für alle anderen. Darmstadt deshalb, weil ich zu der Zeit an der Hochschule bin. Wenn Leute fragen mich, warum machst du in Darmstadt das Measure Bowling? Das war der Tag, wo ich halt in Darmstadt wegen meiner Vorlesung bin. Und habe mir gedacht, dann kann ich es mal da durchführen. Zusammen dort mit dem OM-Stammtisch machen wir dann das erste Mal in Darmstadt das Measure Bowling. Teilnehmer noch sehr, sehr gewünscht. Ist ein neuer Ort. Teilnehmer sehr gewünscht. So, okay.
So, für alle rund um Darmstadt einfach da mitmachen. Die Analytics Insights, die haben wir ja auch so als Dauerbrenner drin, weil sie auch so ein bisschen dauern, bis es dann endlich auf den Analytics Summit zugeht.
Genau, ein bei den Termin, Kölnern hast du ja teilgenommen, wir reden jetzt in der Vergangenheit, weil es erst ausgestrahlt wird, wenn wir...
Genau, wenn's also im echten war. Leben ist das genau morgen, aber wenn das hier ausgestrahlt ist, wird das schon passiert sein. Das heißt, Köln haben wir ja mal rausgeschmissen, aber wir haben ja noch dreimal, am 13.06. in Berlin, am 18.07. in München und dann eben am 10.10. in Hamburg sind dann noch drei Runden Analytics Insights mit Challenge und kräftig mitmachen. Also hier in Köln haben, / hatten wir dann tatsächlich sogar 5 Teilnehmer an der Challenge. Das müssen die anderen Städte auch irgendwie hinkriegen. Ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen.
Genau, genau. Und München, Michaela, du wolltest auch teilnehmen, denk dran. Man muss vielleicht manchmal dazu überreden. So, okay.
Ja, die Webinare habe ich nur spaßeshalber noch drin gehabt. Hatten wir beim letzten Mal mal drin, haben gesagt, passt ihr überhaupt hier rein? Keiner wusste es. Wir haben euch gefragt, was haltet ihr davon? Genau 0 Leute haben Feedback dazu gegeben. Deswegen fliegen die jetzt hier zack offiziell raus und wir reden nicht mehr drüber.
Nie mehr.
Nee,
so, und Kevin, du? Hast du noch irgendwie einen Tipp für eine Konferenz oder so?
Ja, also wer gerne nach San Francisco fliegen möchte, Measure Camp San Francisco kann ich sehr, sehr empfehlen. Da helfe ich auch seit 2 Jahren jedes Jahr mit. Ja, super Konferenz, Measure Camp ist ja bekannt, ne? Berliner Measure Camp war auch sehr, sehr cool letztes Jahr.
Ja, Measure Camp. Generell. London Measure Camp.
Genau. Warst du mal in London auf dem Measure Camp,
Kevin? Nee, noch nicht. Ja,
das ist auch sehr, sehr cool. Da bin ich sehr gerne.
Ja, da ein Ticket zu kriegen, ist ja ein bisschen wie im Lotto gewinnen.
Ach was, du hast immer, glaube ich, 90 Sekunden Zeit fürs Ticket kriegen.
Ja, ja, genau.
Das finde ich, das reicht. Das so. Gibt schlimmere Veranstaltungen, so wie den Chaos-Kongress. Da hast du 90 Millisekunden Zeit, ein Ticket zu kriegen.
Ja gut, es gibt immer noch schlimmer. Ne? Aber mir ist es halt bisher noch nicht gelungen. Ja, und ansonsten irgendwas, was du regelmäßig besuchst, so an Dingen, wo wir sagen, so da müsste man mal hin. Was wir hier nie ansprechen, weil es vielleicht nicht irgendwie in Deutschland stattfindet. Und es muss ja auch nicht San Francisco sein, vielleicht irgendwas so dazwischen?
Ja klar, natürlich, es gibt die Veranstaltung von der DAA. Da gibt es auch lokale Meetup-Gruppen hier in Berlin. Da bin ich verantwortlich für die Meetup-Gruppen hier. Dann haben wir noch eine Meetup-Gruppe in Hamburg. Da gibt es auch allerdings die Abstände sind nicht definiert, ne? Das ist immer so wie es kommt. Haben wir dann Events zu verschiedenen Analytics-Themen. Wir treffen uns immer in einer informellen Location, meistens in einer Bar, die auch Beamer-Möglichkeiten hat, und sprechen dann eben über Analytics-Themen und ja, trinken Bier oder 10 dann.
Genau, kurz dazu, DAA steht wofür, Kevin? Für diejenigen, die das nicht
genau, wissen. Genau, die DAA steht für die Digital Analytics Association.
Genau, die, ich finde, in Deutschland nicht so aktiv sind. Ist das in San Francisco anders? Also ihr macht jetzt in Berlin, Hamburg, aber ansonsten, glaube ich, treten sind wenig. DALA gab es mal in Köln, mal vor 2-3 Jahren.
Genau. Lokal in Deutschland haben wir eben die DALAs, die Digital Analytics Late Afternoons Events. In den USA gibt es dann noch diese DAA Hubs und die DAA Symposia. Das sind dann noch etwas sehr größere Events. Wo es tatsächlich immer High-Class-Speaker eingeladen sind. Ne? Du hast die ganzen Tool-Anbieter, du hast ja Leute von den ja, Premium-Consultants, die ganzen Bücher geschrieben haben zu Adobe Analytics, zu Google Analytics, wir natürlich am Start. Und ja, also die Qualität ist sehr, sehr hoch bei diesen DAA-Symposias und DAA-Hubs, die in den USA stattfinden.
Ja, Leute, wenn ihr auf solche Events geht, dann schickt uns doch im Vorfeld diese Termine, wenn wir die hier veröffentlichen sollen. Nochmal so als Aufruf. Wir hatten ja irgendwann mal gesagt, wenn bei euch irgendwie, oder wenn ihr selber irgendwas veranstaltet, wie auch immer, dann lasst es uns doch wissen. Macht das doch einfach auch mal. Aber hier zu diesen DAA-Veranstaltungen in Deutschland, da wird es mit Sicherheit auch irgendwo eine Übersicht geben, eine Webseite. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir die auch mal mit in unsere Terminübersicht reinbekommen.
Ja, ich bin gerade auf dem Veranstaltungskalender, da ist leider nichts drin.
Ja, das Problem hatte ich eben auch beim letzten Mal schon in der Recherche. Aber sag mal, wenn der Kevin, du sitzt doch näher dran. Mach doch mal was. Wenn du sagst, hier bei uns in Berlin, da machen wir was, dann müssen wir doch spätestens diese Termine irgendwie mal mitkriegen. Es gibt doch dieses Internet, da kann man die doch reinschreiben.
Ja, ja.
Aber ihr hattet dieses Jahr noch keinen DALA in Berlin, wie ich das jetzt gerade sehe.
Ja, korrekt. Genau. Letztes Jahr hatten wir in einem Quartal mehrere, haben dieses Jahr keine veranstaltet. Genau.
Okay. Ja. Also noch keinen verpasst. So, und den nächsten, den werden wir mit Sicherheit bei uns irgendwie in die
Termine. Genau, wir markieren das bei uns im Gehirn. Super.
Alles klar. Dann sind wir am Ende einer runden Folge angekommen, würde ich sagen.
Hervorragend.
Und spannen dann wie immer ab.
Ja. Vielen Dank nochmal, Kevin.
Ja, klar.
Ja.
Vielen Dank für die Einladung.
So, wenn ihr Feedback habt, das sagt Markus uns jetzt.
Wenn ihr Feedback habt, dann wie immer in Form von 5-Sterne-Bewertungen. Danach dürft ihr im Text schreiben, was ihr wollt, bei iTunes. Ihr findet uns bei Facebook. Alles, was irgendwie etwas kommunikativer sein soll oder wo ihr eine Antwort vielleicht auch öffentlich haben wollt, gerne im Kommentarfeld jetzt dann zu den Shownotes, zu dieser Folge oder auch den vergangenen Folgen. Ihr findet uns bei SoundCloud. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an podcast@analytrix.de mit T-R-I-X am Ende, analytrix.de, für alles, was nicht in einem öffentlichen Kommentarfeld stattfinden soll. Und ansonsten findet ihr uns wie immer auf irgendwelchen Konferenzen in der Nähe. Sprecht uns an, trinkt mit uns einen Fencheltee, wir freuen uns immer. Das wäre es gewesen, glaube ich, für diesen Monat. Und da bleibt mir nichts anderes, als die Verabschiedungsrunde jetzt einzuläuten. Ich sage also schon mal Tschüss und bis zum nächsten Monat. Übergebe das Wort nochmal an den Michael und dann hat das letzte Wort der Kevin, wie sich das gehört.
Genau, von mir nochmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich irgendwo auf einer Konferenz oder so seht, sprecht mich gerne an. Wird schon regen von Gebrauch von gemacht, damit ich mal die echten Hörer mal sehe. Darum sprecht mich einfach mal an und sagt, hey, ich höre den Podcast. Das ist meine KPI für den Podcast. Das war's von mir und jetzt, Kevin, die letzten Worte von dir.
Alles klar. Also erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ne? Wenn ihr mehr über Adobe Analytics wissen wollt, dann empfehle ich euch Measure Slack, ne? Die Analytics Community auf Slack. Es gibt einen Adobe Analytics Channel, Adobe Launch Channel. Da findet ihr mich, da findet ihr noch andere zahlreiche Industry Professionals. Und ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, wenn wir uns vernetzen können. Und das war's.
Super. Vielen Dank und bis dann. Ciao.
Ciao.